Bevor es gleich losgeht, kommen wir noch zum Werbepartner der heutigen Folge und das ist Shopify. Wünschst du dir nicht auch einen Partner an deiner Seite, der dich so gut versteht wie niemand sonst, der den Rücken richtig frei hält und dich unterstützt auf deinem Weg zum Erfolg? Natürlich geht es hier und heute nicht ums Online-Dating, sondern wir reden von einem Partner für dein erfolgreiches Online-Business. Wenn du also auf der Suche bist, haben wir hier vielleicht die perfekte Lösung für dich und zwar ist das Shopify. Zehntausende deutsche Unternehmen vertrauen Shopify bereits. Darunter sind innovative Startups genauso wie Familienbetriebe mit jahrzehntelanger Tradition. Shopify ist die Commerce-Plattform, die das Geschäft von Millionen von Unternehmen weltweit revolutioniert hat. Du kannst deine Produkte auf beliebig vielen Vertriebskanälen verkaufen, von einem persönlichen POS-System über eine umfassende E-Commerce-Plattform bis hin zu Social Media und Marktplätzen wie Facebook, Instagram und natürlich eBay. Mit Shopify kannst du dein Business verwalten und ausbauen, unkompliziert und rechtskonform zugleich, inklusive Zugang zu einer stetig wachsenden Auswahl der innovativsten Funktionen und einem zuverlässigen Kundenservice rund um die Uhr. Produkte präsentieren, Inventur verwalten, Bestellungen und Zahlungen reibungslos abwickeln. Shopify bietet dir alle Tools, die du brauchst, um dein Business erfolgreich zu managen. Und das alles an einem einzigen, vertrauten Ort. So kannst du dich auf das Wichtigste konzentrieren, nämlich dein Business. Teste jetzt also Shopify und bring dein Geschäft auf das nächste Level und zwar auf shopify.de/money natürlich. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Werbepartner der heutigen Folge und das ist NordVPN. Es ist ja Sommerzeit und damit natürlich vor allem auch endlich Reisezeit. Es geht ab in den Urlaub, ganz egal ob Mittelmeer, Skandinavien oder jetzt im Moment ja ganz groß im Trend, alle fliegen nach Japan. Aber was ist eigentlich, wenn man im Urlaub mal seine Lieblingsserie streamen will oder wie ich jetzt die aktuellen Tennis- und Golfturniere überall auf der Welt? Das funktioniert natürlich nicht so ohne weiteres im Ausland. Daher nutze ich seit vielen Jahren schon NordVPN. Nicht nur schützt es natürlich meine Online-Identität durch die Verschlüsselung, ich kann mit einem Klick auch meinen virtuellen Standort wechseln. Obwohl ich also gerade beispielsweise in Italien bin, bin ich virtuell in Deutschland und schon klappt es mit meinen Streams. NordVPN hat mehr als 7.900 Server. NordVPN hat mehr als 7.900 Server in 126 Ländern. Es ist also ganz egal, wohin es diesen Sommer in den Urlaub geht. Und weil ich als Familienvater ja nicht alleine reise, lassen sich bis zu 10 Geräte schützen. Da ist der Familienfrieden also gesichert und ich muss mir natürlich keine Gedanken um die Daten meiner Family machen. Du hast noch keinen VPN-Schutz, dann wird es aber jetzt richtig Zeit. Sichere dir jetzt deinen exklusiven NordVPN-Deal mit 4 Bonusmonaten on top. Das Ganze unter nordvpn.com/missionmoney. Der Deal ist völlig risikofrei mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Den Link findest du natürlich wie immer in der Episodenbeschreibung. Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Wir sind unterwegs im viel zu heißen Frankfurt unterwegs. Ich habe mich in einem anderen Video heute schon mal entschuldigt. Ich tue es nochmal. Es ist wirklich affenheiß und ich renne draußen rum. Der junge Mann, der mir hier gegenüber sitzt, darf den ganzen Tag im klimatisierten Büro sitzen. Deswegen hat er auch Hemd und Jackett an. Ich kam hier schon etwas aufgelöst rein. Deswegen bin ich heute ausnahmsweise mal in kurz. Wir wollen natürlich heute ein bisschen über die Märkte reden, ganz dringend die Lage quasi der Reaktion mal besprechen und wo alles so hingehen könnte mit der Reise. Deswegen sage ich wie immer herzlich willkommen, ein mittlerweile Dauergast, sehr gern gesehener, befreundeter Dauergast, der ist Leiter Kapitalmärkte und Strategie bei der DK Bank. Ich sage herzlich willkommen bei uns zurück auf dem Kanal, Joachim Scheimer.
Schön, dass ihr mich wieder drauf habt.
Danke. Freue mich sehr, dass das wieder geklappt hat. Ja, lass uns über die Märkte quatschen. Jetzt haben wir wieder S&P, Nasdaq, überall All-Time-Highs. DAX ist auch schon wieder so um die 24.000. Eigentlich ist doch alles tuffig. Warum regen sich eigentlich alle so auf?
Auch weiß ich gar nicht, ob sich alle so aufregen. Also das Umfeld, alles sehr nervös. Also wenn es dann so weitergeht mit den Märkten, können ruhig alle nervös bleiben, auch für die zweite Jahreshälfte, weil da haben wir einen ganz guten Ausblick. Nee, aber du hast vollkommen recht. Es ist schon angesichts dieser ganzen Themen und Unwägbarkeiten, die sich ja nur zum Teil aufgelöst haben, ist es schon erstaunlich, wie der Markt da durchmarschiert. Ja. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Allzeithochs Jahr heißt natürlich für die US-Märkte auch nur ganz leicht im Plus, also 3, 4, 5%. Heißt für Euro-Anleger deutliches Minus immer noch, auch ganz wichtig, müssen wir auch mal drüber sprechen, haben wahrscheinlich auch nicht alle auf der Agenda, die Währungsbewegung ist halt brutal gewesen, aber du hast recht, wir haben ein hervorragendes erstes Halbjahr an Aktienmärkten gehabt, die Europäer vor allen Dingen, ja, ganz vorneweg. Die USA jetzt auch, kommen auch zurück, wobei die Marktbreite ein bisschen fehlt. Ja, also Midcaps kommen in den USA nicht mit. Der gleichgewichtete S&P 500 ist auch nicht auf dem Allzeithoch. Also es sind wieder hier die Mag 7 und sowas, die nach oben ziehen. Trotzdem absolut richtig robuste Wertentwicklung. Woran liegt es, dass der Markt das so wegatmet? Ja, es liegt vor allen Dingen daran, dass viele der Risikothemen zum Glück nicht schlagend geworden sind. Also vor 2 Wochen hätte es auch anders aussehen können, wenn es eskaliert hätte im Nahen Osten, Ölpreise dann wirklich über 100 geschossen wären, hätten wir heute eine andere Diskussion. Also so gewisse Risikothemen, die haben sich auch aufgelöst. Andere schweben allerdings schon noch weiter und da muss man dann mal schauen, ob der Markt dann wirklich auch dann permanent bereit ist, da durchzuschauen, also Thema Zölle und alles, was damit zusammenhängt.
Ey, weil irgendwie hat man schon immer den Eindruck, deswegen war die Frage auch so locker gestellt, dass es so ein bisschen so zurück auf los ist. Also so ein bisschen zurück auf Jahresanfang oder Ende letzten Jahres sieht man natürlich an den Ständen eigentlich im Prinzip alles, nichts quasi passiert und auch alle gleich optimistisch und du hast die fehlende Marktbreite angesprochen, auch die ist quasi zurück, obwohl man ja eigentlich das Gefühl hatte, naja, das haben wir alles mal besprochen und das wäre nicht so gesund, so langsam sollte mal der Rest mitmachen, plus, dass wir eben noch eine Verschärfung haben in Laos und natürlich ganz neu das große Zollthema, über das wir uns natürlich auch schon häufiger unterhalten haben, das heißt, du hast eigentlich viel mehr Risikoherde. Aber eigentlich sind wir wieder auf dem Stand wie gefühlt von seit Jahresanfang.
Das ist richtig, ja. Also viel mehr Risikoherde weiß ich jetzt gar nicht mal. Wir haben auf jeden Fall gleichbleibende Risikoherde, ja. Also gerade Middle East hat sich ja wirklich jetzt so ein Stück weit entspannt, zumindest was die Kapitalmarktsicht. Also ich meine, das ist ein Diktatfrieden jetzt erstmal sozusagen, ja. Der hat keinen dauerhaften Bestand, aber für die Kapitalmärkte heißt es erstmal, okay, es kommt eben nicht dazu, dass wir jetzt die Weltwirtschaft in Gefahr bringen. So, und dann, damit ist es für die Kapitalmärkte ein Haken dran, weiter geht's. Wir haben sicherlich, oder die Kapitalmärkte haben sicherlich beim Thema Zölle so ein bisschen dazugelernt, ja, also diese Maximaldrohung und all das. Da weiß man, dass auch die USA davor zurückschrecken. Und insofern sieht man jetzt auch den 9. Juli, der jetzt ja als Deadline da schon wieder in greifbare Nähe rückt, sieht man das an den Kapitalmärkten relativ entspannt, wahrscheinlich auch gerechtfertigt.
Ja. Weil der Taco-Deal kommt da schon.
Genau, das ist ja genau das, dass also Taco, also dass Trump sozusagen dann immer im letzten Augenblick dann wieder den Rückzieher macht. Ist halt schon das wahrscheinlichste Szenario. So, aber nichtsdestotrotz, und da, das ist ja das, was du ansprichst, vollkommen zu Recht, wir sind heute natürlich in einer Welt, die weniger Freihandel hat als noch zum Jahreswechsel. So. Allerdings sind die Effekte bislang kaum sichtbar. Wir warten ja auch Monat für Monat darauf, dass endlich mal diese Zolleffekte sichtbar werden, denn wir haben ja heute höhere Zölle als Anfang April. Bislang schlagen die noch nicht so durch, aber wir sind da eher ein bisschen zurückhaltend. Also wir glauben schon, dass wir das jetzt im dritten Quartal dann einfach auch stärker sehen werden. Das ist jetzt nicht dramatischer Abbruch, aber irgendwo müssen einfach diese Basiszölle, die wir nun mal haben, und auch in den USA werden mittlerweile annualisiert 200 Milliarden Zolleinnahmen generiert. Ja, die müssen ja irgendwo bezahlt werden, ja, oder sich irgendwo niederschlagen. Und bis jetzt sieht man es in den Daten halt noch nicht so. Und da wird das dritte Quartal dann wirklich spannend.
Also da wird man zumindest mal so diese kleinen Sachen auf jeden Fall mal wahrnehmen.
Ja, also irgendwo muss es sich niederschlagen. Entweder wirklich in stärker steigenden Konsumentenpreisen. Das hat man bis jetzt nicht gesehen. Die Preisentwicklung ist relativ moderat. Also dieser Zollhubbel, den man da erwarten konnte, der ist bis jetzt noch nicht eingetreten. Entweder kommt es da rein oder wir lernen in der Q2-Berichterstattung, die jetzt ab Mitte Juli ja losgeht, dass eben doch die Unternehmen einen gewissen Teil dann auch schlucken müssen, also margenseitig und die Themen. Deswegen wird Q2-Berichterstattung jetzt wirklich mal spannend, ob da Effekte sichtbar werden oder es müssen halt alles die Exporteure tragen. Ja. Mhm. Also am Ende des Tages wird es eine Mischung aus allem sein, heißt aber auch, dass wir diese Effekte irgendwo müssen sie sich in die Konjunktur reinarbeiten.
Was wäre, wenn ihr von echten Investmentprofis lernen könntet, die Milliarden verwalten und managen? Genau diese Chance bietet der brandneue Podcast That Smart Money von Liquid. In That's Smart Money verraten euch Insider, wie sie Vermögen verwalten, sichern und natürlich auch mehren und wie ihr deren Erfolgsgeheimnisse auch für eure eigene Anlagestrategie nutzen könnt. Die Hosts des Podcasts öffnen euch eine Tür, die sonst absolut exklusiv ist. Die Welt der Family Offices, der Private Equity und natürlich auch Venture Capital Experten und vielen, vielen mehr. Bei That Smart Money erhaltet ihr Einblick in ihre Strategien, in ihr Mindsets und natürlich auch in echte große Deals, so wie ihr das bisher noch nie gehört habt. Also hört doch unbedingt mal rein in den Podcast und am besten gleich abonnieren. That Smart Money gibt es kostenlos überall da, wo es Podcasts gibt.
Ist quasi, wenn wir mal diese Stimmungslage nehmen, plus das, was wir potenziell mal zumindest an kleinen Risiken sehen, und wir ja festgestellt haben, wir sind irgendwo zurück auf Fluss, zum Beispiel, wenn wir das Thema Bewertung nehmen, darüber haben wir natürlich letztes Jahr auch schon mal gesprochen und dieses Jahr schon mal, und da sind wir auch wieder zurück auf Fluss, sprich USA weit über historischen Durchschnitt, aber Europa jetzt so langsam aber sicher auch nicht mehr spottbillig.
Ja.
Ist dann da doch vielleicht eine Spur zu viel Sorglosigkeit, wenn man dann eben doch mal sieht, aha, es schlägt sich irgendwo doch mal nieder, sei es in den Unternehmensgewinnen, die natürlich bisher sehr resilient waren und natürlich auch im BIP-Wachstum, das natürlich jetzt bisher auch sehr resilient war. Mhm. Also irgendwo muss es ja dann mal ankommen und dann ist das ja was so nicht eingepreist ist, vermutbar.
Das ist richtig. Also die Gefahren nehmen schon zu. Also das ist erklärt auch, warum wir jetzt über die nächsten 3 Monate auch erstmal zurückhaltend sind. Ja, wir haben wirklich eine hervorragende Wertentwicklung seit Jahresanfang gesehen. Das wird sich jetzt in unserer Meinung nach jetzt über die Sommermonate hinweg nicht einfach so fortsetzen, sondern wir rechnen wirklich mit so einer technischen Korrektur. Das kann auch mal 7-10% nach unten gehen. Ja. Die löst aber keinen Trendbruch unserer Meinung nach aus. Weil die Weltkonjunktur einfach ausreichend stabil ist. Ja. Ein bisschen weniger Wachstum, aber eben kein Abbruch. Ja. Das ist die Grundüberlegung dahinter und es gilt auch für die Unternehmensgewinne. Beim Thema Bewertung, ich glaube, man muss da mit 3 verschiedene Aspekte wirklich erwähnen. Also einmal die USA sind nach wie vor extrem hoch bewertet. Liefern natürlich auch in vor allen Dingen Tech-Unternehmen weiter ab, muss man auch sagen. Das begrenzt natürlich das Potenzial nach oben hin einfach. Wenn ich schon eine hohe Bewertung habe, dann kann ich einfach nicht diese Historie jetzt nochmal fortschreiben.
Möchtest jetzt, wenn du kapitalfrei hast, nicht nochmal all-in gehen. Ja.
Genau, das ist der Punkt. So, und das relativiert natürlich wieder die angestiegenen Bewertungen hier in Europa. Weil wenn ich ein US-Anleger bin und habe eben Anlagemöglichkeiten oder bin mit einem 22-fachen KGV investiert, dann sieht für mich halt 15,5-fach immer noch relativ niedrig aus. Und ich glaube, dass diesen Perspektivwechsel, den muss man einnehmen. Wir tendieren ja dazu zu sagen, oh, um Gottes Willen, unser KGV ist die letzten 2 Jahre um 3 KGV-Punkte angestiegen und wir sind jetzt über langjährigen Durchschnitten, alles richtig. Aber es ist jetzt noch nicht das ultimative Warnsignal, weil das kann noch ein Stück weiterlaufen. Und vor allen Dingen, und das ist ein großer Unterschied zu den Themen, die wir jetzt so die letzten Monate auch zusammen diskutiert haben, es wird eben doch immer deutlicher, dass so ein Stück weit die Kapitalallokation sich eben doch verändern. Ja, überhaupt, also unaufgeregt und ohne, dass da jetzt irgendwie abrupte Wechsel stattfinden würden, aber so ein bisschen was findet statt. So. Und deswegen glaube ich, das ist eben der dritte Punkt, diese Kapitalflows, die führen dazu, dass wir wirklich hier an den KGV auch noch ein bisschen weiter nach oben kommen können in Europa und eben vor allen Dingen von dem Hintergrund, dass internationale Anleger dann von sehr hochbewerteten ein bisschen in auch teurer gewordene, aber immer noch relativ eben günstigere Assets, Aktienmärkte umschichten können.
Wir haben natürlich da mindestens mal bei unserem Live-Event im Februar natürlich, da war es, gehört das so auch zu erleben, die ja auch schon seit längerem sagen, Europa kann mal die USA ausperformen, aus genau den genannten Gründen. Da haben wir oft drüber gesprochen. Jetzt hatten wir das übers Jahr mal, auch wenn davon jetzt wieder ein Stückchen abgeschmälert wurde natürlich.
Ja.
In dem Umfeld, dass wir sehen, okay, in Europa werden mal die Wachstumsprognosen nach oben genommen ein bisschen, in den USA ein bisschen runtergenommen. Also das, was man immer so in Anführungszeichen gehofft hat als zartes Pflänzchen, sieht man jetzt. Auch PMIs und IFO ist so ein bisschen was zumindest mal bei uns tatsächlich jetzt nach oben zeigt. Und in den USA logischerweise mal eben vom hohen Ross runter ein bisschen weniger, also alles nicht wild. Aber ist das etwas, was dann die Euphorie in Anführungszeichen, also sprich die Märkte weiter länger anhalten, treiben kann? Oder kommen wir halt immer wieder an den Punkt zurück, wie wir es jetzt eben auch hatten? Risk-Mod-Modus geht wieder ein bisschen an, also sprich diese erste Vorsicht nach dem ersten Liberation Day Wahnsinn und hin und her.
Ja.
Tacos setzt sich durch, hat man eben doch gesehen, okay, die USA kommen zurück und holen sich auch was von der anderen Performance hier wieder zurück.
Ja. Also klar, der große Schub, der hat funktioniert jetzt erstmal, die Ausrichtung für Europa. Ich glaube, das Ganze kann schon die nächsten 1-2 Jahre sogar anhalten. Aber auch eher tatsächlich nach dem Prinzip Hoffnung. Ja, ja, das muss man schon sagen, aber es ist im Prinzip Hoffnung, was halt auch Nahrung bekommt. Also Prinzip Hoffnung, warum? Wir bekommen jetzt keinen richtigen Wachstumsimpuls in Europa. Ja, den werden wir nicht sehen, sondern wir haben relativ stabiles, aber wenig dynamisches Wachstum hier in Europa. Prinzip Hoffnung deswegen, weil wir zum einen Verbesserungen in der oder Hoffnungsschimmer eben haben, dass die Fiskalpakete eben doch Wirkung entfalten. Ja. Ob das dann nachhaltig wirklich im Jahr 27, 28, 29 werden wir sehen, aber jetzt für 25, zweite Jahreshälfte, 26 werden wir einfach da positiven Newsflow haben. So, deswegen Prinzip Hoffnung, was trägt. Und es wird da sicherlich auch einen gewissen Wachstumsimpuls geben. Das ist eine. Und das zweite ist, dass natürlich die USA auch weiter ein unsichererer Partner geworden sind. Das wird sich jetzt nicht radikal in den nächsten 12 Monaten verändern. So, und in dieser Kombination glaube ich schon, dass dieses Prinzip Hoffnung trägt und einfach die Flows auch ein Stück weit anhalten, ja. Ist jetzt nicht die Prognose, dass wir wirklich in so einen selbsttragenden Aufschwung in Europa kommen. Dafür ist es zu früh und dafür kann man auch zu viele Fragezeichen einfach dahinter machen, ja. Aber die Weichenstellungen sind jetzt erstmal die richtigen. Es sind auch die Volumina, die da wirklich an den Markt kommen. Das ist schon ein Argument, auch nicht, wenn nicht alles dauerhaft wachstumsfördernd ausgegeben wird, sondern natürlich auch viel einfach in Konsum geht und in die Umverteilung rein, ja. Ein bisschen was bleibt da. Die Wahrnehmung hat sich international gedreht. Also von daher, dass wir so die nächsten 12, 24 Monate eher ein bisschen positiver für Europa bleiben. Da halten wir dran fest, aber klar, den großen Schwung und das Große ist jetzt erstmal durch, das wird jetzt gerade verdaut. Ja. Mhm. Aber da gibt es sicherlich nochmal eine zweite Welle. Ja.
Und der große Schwung wäre natürlich, wenn man das, was wir oft schon diskutiert haben, natürlich auch die Strukturthemen noch angepackt werden.
Damit dann das wäre natürlich die Riesenhoffnung, genau, muss man schauen. Ja. Genau, absolut. Das ist ja die Strukturthemen. Vielleicht geht man da auch mal dran. Das ist natürlich eigentlich, wären es die schnellsten Gewinne, wenn man sagt, Bürokratie bauen wir ab, ja. Aber ja, es sind politische Entscheidungsprozesse, das wird schwierig sein. Aber ja, nichtsdestotrotz vom Newsflow her werden wir auch sehen, dass auch, es kommen ja auch mittlerweile gute Nachrichten durch, dass auch wirklich Risikokapital ein Stück weit reingeht. Ja, das ist ja die Erwartung. Es sollen ja nicht diese 1000 Milliarden sein. Da kommt nicht alles in der Wirtschaft an, sondern dass mit diesem Teil dann auch mehr Risikokapital hier reingeht. Und da bin ich eigentlich gar nicht so negativ. Ich glaube, das wird erstmal anhalten. Aber es ist eher dieses Hoffnungsthema, ne? Mhm. Ja.
Was würdest du sagen, ist, wenn wir mal von heute jetzt nach vorne denken, das nächste halbe Jahr, ja, so das größte Risiko. Ich meine, geopolitisch haben wir gesehen, das ist, irgendwie hat man das Gefühl, alle wollen sich im Griff haben, wenn wir gerade mal auf den Nahen Osten schauen. Das funktioniert ganz okay für die Märkte bisher. Ist es dann am Ende ein doch vielleicht Ausrasten von Zollthematiken und die Globalisierungsideen? Oder was sind so für euch jetzt so die größten potenziellen Risikoherde?
Also potenzieller Risikoherd ist, dass wir vielleicht doch dann stärkere konjunkturelle Bremsspuren sehen, dass es eben doch nicht so weggeatmet wird, wie es jetzt die Wirtschaft weggeatmet hat. Das wäre sicherlich was, wo die Märkte dann auch einfach nochmal stärker ins Schwanken kommen würden. Größte Risiko ist aber, bislang hat der Warenhandel und die Konjunktur sich ja wirklich gut verhalten,
ja.
Und vor allen Dingen auch die Finanzmarktstabilität. Hey, wir haben so viele Themen gehabt, die Finanzmarktstabilität auch stärker hätten ins Wanken bringen können. Es ist nicht passiert.
Ja.
Und ich glaube, da liegen eher die größeren Themen. Wir haben eben doch auch starke Bewegungen gesehen, vor allen Dingen jetzt in den Währungsrelationen. Also, dass wir irgendwo 1,17 mit dem Euro-Dollar stehen, ist nicht ungewöhnlich. Wir haben 10 Jahre gehabt, wo wir über 1,20 waren. Also das ist nicht das Thema. Es ist ja immer die Geschwindigkeit, mit denen diese Anpassung. Und dass da im Nachgang dann irgendwo aus diesen Märkten, Absicherungsmärkten, auch die Staatsanleihemärkte sicherlich. Ja, wir wissen, dass da riesige Volumina kommen werden zur Finanzierung. Aber aber der Lackmustest steht noch aus, das Zeug muss noch alles finanziert werden, ja, dass irgendwo da solche Auslöser vielleicht aus den Kapitalmärkten mal kommen. Ja, das ist sicherlich ein riesigen, die sind kaum zu prognostizieren, aber da muss man immer drauf achten und da würde der Markt sicherlich auch ziemlich sensibel dann immer drauf reagieren, wenn sich da was abzeichnen würde. Ja, wie jetzt diese Bewegung am langen Ende der Zinskurve und so, das hat sich alles wieder beruhigt, aber das schwelt natürlich, ja.
Man sieht da natürlich bei den Anlagenmärkten sehr, dass sie sehr genau hinschauen, was gerade so volkswirtschaftlich veranstaltet wird. Ne?
Ja, auf das jeden Fall. Das ist
natürlich auch ein guter Warnschuss. Man sieht, es funktioniert, der Mechanismus in dem Sinne.
Ja.
Das finde ich eigentlich das Beruhigende.
Ja.
Und dann ist das Getöse nach ein paar Wochen auch wieder rum.
Genau, das ist das Beruhigende aus dem ersten Halbjahr, dass man wirklich sieht, okay, die Kapitalmärkte haben echt eine Korrektivwirkung. Ja? Ja. Also das ist wirklich wunderbar. Das muss dann nicht, manchmal kann das dann auch zu spät sein, beziehungsweise es braucht natürlich dann auch erst immer eine Marktbewegung, bis dann auch wirklich zurückgerudert wird. So. Und irgendwann kann so eine Marktbewegung dann halt auch mal aus dem Ruder laufen. Ja, das weiß man ja nie. Und deswegen, das sind so Themen, dass man das von der Seite her da im Grunde genommen altbekanntes Thema, aber dass das einfach nochmal wieder hochkocht. Ja.
Wie hoch würdest du das Risiko von der Stagflation bewerten? Es poppt bei mir gerade in letzter Zeit irgendwie immer wieder auf in allerlei Research-Berichten, warum auch immer.
Ja, also in den USA größer als in Europa. Ja. In Europa sehe ich das Risiko kaum, denn wir haben ja auf der Inflationsseite eher disinflationäre Themen. Ja. Also einmal über die Zollpolitik. Die Zölle wirken bei uns eher ein bisschen disinflationär. Und jetzt auch noch durch die Währungsbewegung, ja, kommt ja auch noch dazu. Ja. Also das Thema bei uns sehe ich da stagflationär nicht, sondern da haben wir eher auf der Inflationsseite disinflationäre Tendenzen, wobei das jetzt auch die EZB, das gibt ja auch kaum mehr Raum. Ja. Ich meine, wir sind am Ende von dem Zinssenkungszyklus. Jetzt kommen noch 25, ja, plus minus. Ja, So in den USA ist es natürlich stärker gegeben. Ja, in den USA ist stärker gegeben. Ja. Die letzten Preisdaten waren jetzt nicht dramatisch, muss man auch sagen. Also da ist kein Grund für Alarmismus. Ja, aber grundsätzlich, klar, das Risiko in den USA, dass wir da in so eine stagflationäre Phase reinkommen, das ist schon größer.
Ist The Big Beautiful Bill eher was nochmal für Auftrieb in den USA sorgen könnte? Oder kriegt das auch so Taco-Dinger und wird doch so peu à peu zerlegt,
also
durch Schuld und Situation?
Es ist erstaunlich schnell ruhig geworden um diesen Haushaltsentwurf. Vor allem,
ich glaube eigentlich, weil diese 8,99 gekippt quasi ist, schon mehr oder weniger.
Ja, so hundertprozentig bin ich mir da noch gar nicht sicher. Ja, also man ist ja wirklich jetzt im Moment noch im Fluss. Diese Woche soll es ja eine Verabschiedung geben. Dann muss es aber vom Senat, dann geht es ja auch nochmal zurück. Ja, es sieht aber schon, aber es ist eine enge Sache. Also ich würde ja gar keine Prognose abgeben wollen. Aber es sieht schon danach aus, dass es mit ein paar Entschärfungen dann auch durchgeht. Und damit, diese Section 899 war ein Hingucker. Ich glaube, da ist der Markt wieder ein bisschen beruhigt. Da, aber das grundsätzliche Problem wird sich mit diesem Haushaltsentwurf nicht lösen. Und es ist einfach, die USA werden in den nächsten Jahren dauerhafte Haushaltsdefizite in der Größenordnung 7-9% fahren. Ja. Und das ist natürlich was, ja, das ist bekannt, der Markt hat sich daran gewöhnt. Aber wenn es dann immer wieder zu den Finanzierungen kommt, dann wird man halt sehen, wie aufnahmebereit der Markt dann tatsächlich ist.
Genau, und irgendwann hat er mal keine Lust mehr und dann werden alle plötzlich nervös.
Ja, es kommt noch ein anderes Thema dazu oder wie die Konstellationen so sind. Ja. Und das ist wie mit den Aktienbewertungen. Hohe Aktienbewertungen grenzt eben dann den Spielraum nach oben hin ein. Ja. Und wenn wir halt riesige Schuldenstände haben, die finanziert werden müssen, dann bringt es eben auch strukturelle Probleme mit sich. Mhm. Ja. Das muss nicht dramatisch sein, aber es wird immer wieder dieses Thema hochkochen. Ja.
Jetzt haben wir natürlich über das ganze riesige Risikothemen gesprochen, aber es ist Sommer, die Sonne scheint, wir wollen auch ein bisschen positiv sein. Was sind so die größten Chancen, die sich so rauskristallisieren können? Ist das, dass sich bestimmte Probleme einfach mehr oder weniger auflösen, wie sie hier zum Beispiel Zollthematiken? Oder woraus könnten sich noch so auch richtige Impulse nach oben ergeben?
Also richtige Impulse weiß ich nicht, aber es reicht ja schon, wenn eben diese geopolitischen Themen und sowas wirklich sich zumindest mal zwischenzeitlich beruhigt haben. Ich meine, das Umfeld ist gar nicht so verkehrt. Wir haben niedrige Energiepreise, wir haben Notenbanken, die eher im Senkungsmodus sind. Wir haben trotz all dieser Krisen jetzt auch im ersten Halbjahr erstaunlich robuste Schwellenländermärkte gesehen, sowohl vom Aktienmarkt als auch vom Anleihemarkt, damit extrem stabile Finanzmärkte. Und deswegen bräuchte es jetzt schon wirklich erneut neue Störfaktoren, ja, so. Und damit können wir eigentlich in diesen Rahmenbedingungen auch einfach weiter hochlaufen. Es ist dann diese Wall of Worry, wie es so schön heißt, ja. Man hangelt sich so von einem Risikothema zum nächsten, aber alle werden nicht schlagend und plötzlich stehen wir in 12 Monaten dann eben nochmal 10% höher. Und das ist ja tatsächlich auch unsere Erwartung, ja, dass wir kurzfristig jetzt so eine normale technische Korrektur bekommen. Aber so mit Blick auf 12 Monaten, ja, da braucht man ja gar nicht viel. Da haben zugrunde liegendes Gewinnwachstum jetzt an den Aktienmärkten von irgendwo 5-6%. Wir können uns vorstellen, dass wir in Europa ein bisschen Bewertungsausweitung bekommen. Dann nehmen wir die Dividende oben drauf und dann sind wir schon in der Region 9-10%. Also das ist unsexy, sage ich mal so, kein richtiger Trigger. Aber es gibt ja jetzt gar keinen Grund zu sagen, man muss da irgendwie pessimistisch für einen Ausblick werden. Warum? Ja, also es ist, wenn es einfach so jetzt sich an diesen ganzen Risikothemen weiterhangelt, sollten wir in 12 Monaten wirklich, wirklich weiter wieder höher stehen, ja.
Und man sollte vielleicht, der eine oder andere hat es vergessen, dass 10% eigentlich ein gutes Börsenjahr ist im Durchschnitt.
Extrem gut.
Das ist extrem man hat das gut die letzten 2 Jahre
ja,
vergessen.
Ja, extrem gut. Das. Ja, absolut. Ja.
Als alles weit zweistellig war.
Ja, was natürlich so ein bisschen ein Thema werden könnte, ist, was viele Anlegerinnen und Anleger nicht so auf dem Radarschirm haben, die meisten sind global investiert. Ja. Und wir sprechen zu Recht jetzt über hervorragende Aktienmärkte, weil wir haben halt auch ein bisschen Home-Bias. Ja. Also der DAX nach letztem Jahr 20%, dieses Jahr schon wieder 20%. Wenn man natürlich jetzt gut strukturiert global investiert war und in Euro rechnet, ja, dann ist man eher im Minus tatsächlich, weil einfach die Währungsbewegung so stark war. Und ich glaube, das sollte man im Auge behalten, ja, dass wir super Risikomärkte, aber die Währungsbewegung ist eben für einen in Euro rechnenden Anleger, Anlegerin eben der Belastungsfaktor für dieses Jahr. Das ist das Besondere.
Das Thema Dollar jetzt im Speziellen, weil natürlich wir überwiegend eher in den USA schauen, steht hier ganz groß drauf beim Thema Ausblick. Wie gehen wir denn damit nach vorne gerichtet um die nächsten Monate? Nichts ist so schwer wie Währungsprognosen.
Absolut, ja. Aber es, also wir rechnen schon damit, dass wir noch eine leichte Abwertung vom US-Dollar sehen. Jetzt nicht, also diese größte Dynamik liegt jetzt erstmal hinter uns. Ja. Aber wir können uns schon vorstellen, dass wir so in den Bereich 1,20, 1,22 in 12 Monaten reinkommen. Und das bedeutet immer noch eine Abwertung von 3% ungefähr. Ja. Das sollte man schon als Euro-Anleger dann berücksichtigen. Ja, das ist, wenn man jetzt in Anleihen unterwegs ist, ist das fast der gesamte Coupon, ja, in Aktien. Aufgrund der nur moderaten Kurserwartung in den USA ist das schon ein spürbarer Gegenwind. Aber die Hauptdynamik, die liegt hinter uns, ja. Heißt aber, wenn wir jetzt am Jahresende sprechen und wir kommen mit den Kursständen hier raus, das ist tatsächlich dann für US Assets wirklich kein gutes Börsenjahr werden dürfte.
Hm. Ja. Heißt es auch, ich meine, das ist natürlich, kamen die letzten Monate mit so diesen kleinen Korrekturen wieder ein bisschen auf. Die Diskussion in dem Fall natürlich immer aufgehängt am MSCI World, weil den irgendwie natürlich jeder ETF-Sparplanmensch gefühlt im Depot hat oder auch nicht. Und man natürlich dann wieder anfing, über Sinn und Unsinn davon zu reden. Aber wenn man global investiert ist, sollte man mal überlegen, sein Verhältnis zu den USA mal ein bisschen anzupassen, gerade aus den Gründen.
Also ja.
Nicht voll auf Market Cap, sprich, keine Ahnung, 70%.
Genau, unbedingt. Ich glaube, es ist nicht notwendig, hier aktionistisch unterwegs zu sein und es überstürzt zu machen. Aber genau wie du sagst, überdenken, das ist, glaube ich, genau das richtige Stichwort. Ja, also es wird die nächsten Jahre einfach sich auszahlen, wenn man stärker diversifiziert unterwegs ist. Ja. Man wird als Anleger überhaupt nicht um die USA drum herum kommen. Ja. Nee. Aber die Frage ist halt, nehme ich da mal 1, 2, 3, 4% raus, so in den Größenordnungen. Ja. Und wir haben ja vernünftige Alternativen. Ja. Also Europa ist eine Alternative, Small Midcaps ist eine zweite Alternative, Emerging Markets durchaus wieder, ja, auch und auch Japan. Also wir können regional auch am Aktienmarkt stärker streuen. Also von daher absolut bietet sich an, das zu überdenken, wie du sagst, auch da nach und nach ein bisschen umzuschichten, ist im mittleren Prozentpunktebereich. Ja, also wird jetzt nicht irgendwie größer sein, aber in den Größenordnungen sollte man schon anfangen, ein bisschen zu arrondieren. Mhm. Ja.
Du hast es vorhin schon so ein bisschen angeklingen lassen für die nächsten 3 Monate, mal nur die Kurzperspektive. Seid ihr eher ein bisschen vorsichtiger, also wie man so schön sagt, konstruktiv, aber vorsichtig unterwegs? Oder
absolut. Also
eher mal ein bisschen Pulver auch trocken halten?
Ja, also wenn man den Markt jetzt timen will, ja, das ist jedem überlassen, dann kann man das versuchen. Wenn man es nicht machen will, hält man die mittellangfristige, ja. Und da gilt einfach dabei bleiben, aber ein bisschen stärker streuen. Wenn man jetzt wirklich im Markttiming unterwegs ist, dann kann ich mir schon vorstellen, jetzt sind wir hier, haben wir die alten Höchststände teilweise rausgenommen, da gibt es normalerweise immer ein bisschen Momentum und da würden wir halt nicht jetzt unbedingt bedingungslos hinterherlaufen, ja. Weil das dürfte dann auch nochmal zurückkommen über die Sommermonate. Mhm. Das ist so die Erwartung, weil dann einfach ja auch die Berichtssaison vielleicht doch mal ein bisschen nicht ganz so smooth da durchläuft und dann auch einfach mal Gewinne mitgenommen werden. Ja, also ja. Die ganz normalen, ganz üblichen Thematiken. Und wenn wir jetzt hier wirklich von jetzt ab nochmal ein bisschen Momentum aufbauen, dann haben wir ein hervorragendes erstes Halbjahr gehabt. Da wird es ein bisschen Umschichtung geben, wird es Gewinnmitnahmen geben. Also nichts Dramatisches, wer es heim will. Das ist so unser Fahrplan über die Sommermonate. Wer durchschauen will, sollte sich wirklich dann eher darauf konzentrieren, ob die langfristigen Rahmenbedingungen halten. Ja.
Ja. Und weil du es angesprochen hast, ist Small und Mid Caps, glaubst du, tatsächlich ein Thema, das in einigermaßen zeitnah kommen kann?
Naja, also man braucht ja Geduld. Ja, wir haben damit ja schon vor ungefähr einem Jahr angefangen, ja, dass wir gesagt haben, Mensch, wir fangen mal an, die zweite Reihe zu schauen.
Wie ein sehr zartes Pflänzchen.
Genau, es ist ein zartes Pflänzchen, aber wir haben es ja auch so gesagt, man braucht auch Geduld. Ja, so, und genau die Geduld müssen wir auch weiter mitbringen. Das Gute ist, sie haben sich nicht schlechter entwickelt als die Large-Cap-Märkte. Also von daher war das genau richtig, langsam peu à peu umschichten. Wenn die Rahmenbedingungen halten, ja, dann und diese Kapitalumschichten der internationalen Anleger einfach auch weiter anhalten, dann ist es auch ganz normal, dass die erstmal in die Large Caps gehen, ja. Dann laufen die Large Caps natürlich erstmal ein bisschen besser und dann in der nächsten Folge wird man auch in die zweite Reihe schauen, ja. Und da hat man natürlich auch noch günstigere Bewertungen, ja. Also von daher, man braucht da weiter Geduld. Das Thema läuft seit 12 Monaten nicht schlechter, aber auch nicht besser. Ja. Das kann auch nochmal 12 Monate genau parallel laufen, aber die Chancen dafür, dass dann irgendwann in den nächsten 12 Monaten doch mal der Trigger kommt, dass ich mit den Small Caps ein bisschen besser unterwegs bin, der kann schon kommen. Also nichts, was heute oder morgen starten könnte, aber wenn wir gerade dabei sind, wie wollen wir uns ein bisschen breiter, wie wollen wir aus diesem MSCI-Welt, ja, und im MSCI-Welt stecken wir auch alle in den gleichen 10 Aktien drin, so, und da ist einfach der Hinweis, da würde ich mal anfangen, ein bisschen zu diversifizieren, ja.
Und was machen wir quasi auf der anderen Seite des Spektrums mit Gold? Scheiden sich die Geister dran, taktisch wie strategisch? Strategisch ist jedem sein eigenes Bierchen, aber...
Ja, also wir sind bei der festen Überzeugung, Gold gehört ins diversifizierte Portfolio rein und zwar wirklich mit einer Quote von 5%. Ja. So, wir waren da zwischenzeitlich deutlich höher, haben das jetzt im Zuge der enorm starken Wertentwicklung. Ich würde die Dynamik jetzt so nicht fortschreiben, aber dass wir da weiter zulegen werden, mit Sicht auf 24 Monate, glaube ich schon. Und vor allen Dingen, es taugt halt wirklich als Diversifikator. Ja. Und dementsprechend, wir sind da unverändert dabei. Gold gehört ins Portfolio rein. Die Gewichtungen können atmen, aber wir gehen nicht unter 5% runter. Mhm.
Dann nehme ich deine Antwort, dass du immer noch kein Bitcoin gekauft hast.
Ja, Bitcoin haben wir tatsächlich allokieren wir nicht. Ja.
Gut, es macht mathematisch betrachtet auch Sinn. Du hast es ausführlich erklärt. Ihr dürft das im Video im Februar habt ihr das sehr ausführlich alle drei erklärt, warum es bei euch quasi in den Portfolios eigentlich keinen Sinn macht, weil du keine Korrelation zusammenbekommst. Gibt es im Moment noch so einen spannenden Markt, eine spannende Asset-Klasse, von der du der Meinung bist oder ihr der Meinung seid, das ist jetzt mal was, wo man ein Äugchen drauf haben kann?
Also abseits den Aktienmärkten, wo wir wirklich ein bisschen stärker in die Region reingehen würden, vor allen Dingen auch Japan da nochmal nennt, das ich für wirklich aussichtsreich halte. Wir bleiben auch bei den Unternehmensanleihen dabei. Ja. Sind die Risikospreads zwar zusammengelaufen, aber ich glaube, das ist was Sinnvolles und auch Emerging Markets Anleihen. Ja. Die haben jetzt wirklich einen Schlag versetzt bekommen, aber nicht, weil die zugrunde liegenden Assets irgendwie angezweifelt würden, sondern nur über den US-Dollar. Ja. So, und wenn da die Hauptbewegung durch ist, dann lohnt es sich jetzt wirklich in Richtung Emerging Market Anleihen zu schauen. kann man immerhin Renditen von 6-7% rausholen. Und wenn wir jetzt sagen, der Dollar stört einen dann nur noch vielleicht als Euroanleger in der Region 3 Prozentpunkte, dann macht es schon Sinn, da stärker hinzuschauen. Also ich glaube, das könnte wirklich auch was ganz Interessantes werden, ja.
Okay. Dann haben wir das doch auch noch mit auf dem Zettelchen, auf dem Schirm. Ich danke dir vielmals. Hat wieder Spaß gemacht mit dir.
Mir auch. Vielen Dank.
Freunde, ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Ich denke, wir haben die komplette Garnitur durchgenommen, so wollte ich sagen. Schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr im Moment so aufgestellt seid. Würde mich mal interessieren, ob das abweicht oder ob auch ihr alle mal so ein bisschen was aus den USA rausnimmt oder nicht. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.